Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pilch, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute gibt es ein Börsen-Update und auch ein Update zu den Gaming-Aktien. Unsere Zahl der Woche lautet 12 Millionen.
Unser Thema der Woche.
Ja, wir haben ganz verschiedene Themen heute mitgebracht. Das erste, worüber wir mal sprechen wollen, ist die EU-Parlamentswahl. Da sind wir ja letzte Woche schon mal drauf eingegangen. Jetzt haben sich aber auch die ersten Auswirkungen auf den Kapitalmarkt gezeigt. Da gehen wir gleich einmal drauf ein. Dann haben wir natürlich auch einen kurzen Blick auf den aktuellen Handelsstreit zwischen der EU und China und natürlich die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank. Das sind eigentlich so die drei Kapitalmarktthemen, über die wir heute sprechen wollen. Und dann gibt es ein kurzes Update zu den Gaming-Aktien, zu denen wir ja auch bereits mal eine ganze Folge gemacht haben. Fangen wir an mit dem Thema EU-Parlamentswahl. Gerade in Frankreich ist ja ein bisschen die Stimmung da aktuell nicht so gut, beziehungsweise auch am Kapitalmarkt gab es da Sorgen aufgrund der Neuwahlen und da ja auch die ersten Auswirkungen, unter anderem, dass der französische Aktienmarkt auch deutlich nachgab. Letzte Woche gab es dann minus von 6%. Aber auch bei den Staatsanleihen konnte man ja einige Auswirkungen sehen. Sascha, was ist da im Moment los? Wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, also momentan hat Macron so ein bisschen die Welt verunsichert mit seiner Aussage, Neuwahlen quasi in der Nationalversammlung zu veranlassen, also quasi das Parlament aufzulösen. Das mag politisch aus seiner Sicht strategisch sogar ganz sinnvoll sein. Mhm. Ich glaube, er hat so ein bisschen die Ambition, da natürlich Frau Le Pen so ein bisschen vorzuführen, weil die ja momentan doch sehr viel Rückenwind erlebt in Frankreich und er will vielleicht für die nächsten Präsidentschaftswahlen sich schon mal dann in der Form einen Vorsprung verschaffen, indem er zeigt, guck mal, was sie alles nicht hinbekommen haben. Aber er spielt momentan natürlich auch ein leicht gefährliches Spiel damit. Also die Kapitalmärkte finden das jetzt erstmal sehr, sehr kritisch. Also was sieht man erstmal? Die Risikoaufschläge für französische Staatsanleihen sind erstmal massiv nach oben gegangen. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass man das vergleichen kann mit der Euro-Schuldenkrise Italien oder Spanien, als wir diese Rede von Mario Draghi hatten, wo er gesagt hat, whatever it takes, da sind wir weit von entfernt. Aber für den zweitwichtigsten oder zweitgrößten Staat in der Europäischen Union wirtschaftlich gesehen, ist das natürlich erstmal kein so ganz, ganz gutes Signal. Und die Kapitalmärkte reagieren jetzt erstmal verschnupft. Ist noch nicht dramatisch, ist aber auf jeden Fall eine Reaktion, die tatsächlich so ist, dass sie auch in den ganzen Börsengazetten momentan sehr stark diskutiert wird und natürlich da gegebenenfalls auch die Fragestellung kommt, wird ein großer Rechtsruck in Frankreich größere Auswirkungen auch auf die französische Wirtschaft haben?
Ja, da hast du schon mal die Kapitalmarktauswirkungen dargestellt. Also ich habe mir gerade mal parallel hier angeschaut, wo wir im Moment bei der Rendite liegen. 10-Jahres-Anleihe, wenn man jetzt quasi dem französischen Staat Geld leiht, da liegen wir bei 3,1% Rendite per anno und da einfach mal im Vergleich zu bei den Bundesanleihen, also wenn man den deutschen Staat Geld leiht, sind wir da bei 2,4%, also schon ein deutlicher Unterschied und dieser Spread ist eben ja so hoch wie selten zuvor. Ich glaube, das letzte Mal war der Unterschied 2017 so hoch, also schon einige Jährchen her. Und da sieht man schon so ein bisschen die Verunsicherung. Worauf würdest du jetzt sagen, ist das genau zurückzuführen? Also einmal natürlich jetzt die politische Unsicherheit, aber befürchtet der Kapitalmarkt da jetzt bestimmte Maßnahmen, die auch irgendwie gefährdend sind für die französische Wirtschaft, die jetzt von der Rechtsaußenpartei sozusagen kommen könnte?
Ja, Frau Le Pen ist auf jeden Fall jemand, den die Kapitalmärkte noch nicht so ganz einschätzen können. Also früher ganz klar mit natürlich dem Erbe ihres Vaters, was sie angetreten hat, tatsächlich natürlich sehr radikal gewesen, hat versucht in den letzten Monaten oder auch in den letzten Jahren eher ein gemäßigtes Bild auch zu zeigen und tatsächlich zu sagen, nein, so schlimm sind wir gar nicht. Mhm. Wir sind eher so Richtung Meloni als Richtung AfD. Das ist so ein bisschen so das Bild, was sie versucht immer darzustellen von der politischen Ausrichtung her. Also es hat auch versucht, dann quasi in der Europawahl sehr gemäßigt aufzutreten im Vergleich zu den Worten, die sie früher mal gewählt hat. Aber trotzdem, die Kapitalmärkte glauben diesen Frieden erstmal noch nicht so ganz genau. Und wenn Kapitalmärkte eine Sache nicht so gerne mögen, dann ist es Verunsicherung oder Unsicherheit. Also Klarheit ist eigentlich immer eine der wichtigsten Dinge für die Märkte. Und man sieht momentan ganz schön, du hast es ja auch schon angesprochen, was da momentan passiert. Hm. Ganz viele Anleger in französischen Staatsanleihen fangen momentan an, diese Papiere zu verkaufen. Deswegen steigen halt auch die Renditen dort und kaufen deutsche Staatsanleihen. Das hat man in der letzten Woche sehr, sehr gut verfolgen können und sehr gut sehen können, dass die deutschen Staatsanleihen tatsächlich sehr viel Zulauf hatten, gerade auch aus dem europäischen Ausland oder auch gerade von Investoren, die jetzt tatsächlich gerne in Europa investiert sein möchten, aber lieber in Deutschland als in Frankreich momentan.
Ja, das ist das eine natürlich, und das andere, was ich aber auch gesehen habe, dass auch die gerade im Finanzmarkt es jetzt Unsicherheiten gibt, also dass auch Bankaktien da abgestraft werden. BNP Paribas, Société Générale sind ja gerade so die großen Banken, oder muss man wirklich sagen, haben wir eigentlich schon mal eine Bankaktienfolge gemacht? Ich glaube schon, dass ja gerade die französischen Banken im europäischen Vergleich auch mit die größten sind und auch deutlich größer beispielsweise als die Deutsche Bank.
Ja. Stimmt. Hm. Und auch tatsächlich international sehr gut vernetzt. Also Nationalismus tut den französischen Banken extrem weh, weil sie tatsächlich eigentlich internationales Geschäft haben und gerade eine BNP Paribas deutlich wichtiger in vielen Märkten sind als eine Deutsche Bank heutzutage.
Stimmt, ja. Sieht man auch, ich habe mir gerade mal hier die Marktkapitalisierung aufgerufen, wenn man da aktuell bei der Deutschen Bank mal schaut, da sind wir so bei 28 Milliarden, im Vergleich dazu bei der BNP Paribas bei 66 Milliarden, also auch da einfach der Größenunterschied anhand der Marktbewertung sichtbar, da auf jeden Fall, ja, die Unsicherheit tut hier den Bankaktien in Frankreich keinen Gefallen, teilweise Abschläge über 10%, muss man sagen, seit den Wahlergebnissen, das ist schon beeindruckend. Ja, ansonsten eine andere Unsicherheit, die es auch im Moment europaweit sozusagen auch gibt und gerade eine andere Branche betrifft, das ist die Automobilbranche, wo es hier in den letzten Tagen auch Aktienkursverluste gab bei Porsche, bei VW, bei BMW, bei Mercedes, weil die EU da vorhat, eventuell Strafzölle einzuführen für den Import chinesischer Autos. Warum beschäftigt das jetzt die deutschen Automobilaktien oder sorgt dafür Kursverluste?
Ja, also am Ende gab es am Anfang erstmal so ein bisschen so diese Forderung ja auch von den deutschen Automobilherstellern, macht doch mal was bitte gegen die Dominanz der Chinesen, die subventionieren ihre Elektromobilität sehr stark, die investieren sehr viel Geld, also auch von staatlicher Seite über Subventionsseite, da geht momentan richtig was und jetzt kommt auf einmal so ein riesiger Frachter ja auch von BYD und auch Xiaomi ist ja zum Beispiel auch aktiv dabei, alle wollen ja momentan an den europäischen Markt, insbesondere auf den deutschen Markt, BYD hat ja auch angekündigt, wir wollen mal einer der Top 3 Automobilhersteller werden, also mal gucken, ob sie es hinkriegen, aber selbstbewusst sind sie auf jeden Fall und das natürlich mit dem Support des chinesischen Staates. Da haben die deutschen Automobilhersteller erstmal gesagt, macht mal was dagegen. Jetzt hat die EU etwas gemacht. Das war erstens ein Schritt, der für viele Automobilhersteller in Europa eigentlich viel zu klein gewesen ist. Aber dann kam auch so ein bisschen die Mut vor der eigenen Courage, weil China ja auch angekündigt hat, wenn ihr damit anfängt, wir können das auch ganz gut. Und jetzt haben natürlich die ganzen Investoren, aber auch die Automobilhersteller selber Sorgen, dass es Vergeltungsaktionen von China geben könnte. Und China ist ja nach wie vor auch für die deutschen Automobilhersteller ein sehr, sehr wichtiger Markt. Hm. Also das zeigt einfach mal wieder so diese ganze Diskussion um Steuern, das ist oder Zölle. Das ist niemals ein gutes Zeichen für die Kapitalmärkte und führt eigentlich in der Regel zu weniger Wohlstand. Also diejenigen von euch, die sich ein bisschen mit Volkswirtschaft beschäftigen, also Zölle sind in der Regel eigentlich eher wohlfahrtsmindernd als wohlfahrtssteigernd, wenn man sich das in der Theorie mal so weit anschaut. Aber wir sind ja momentan in der Welt, die tatsächlich eher durch nationalistische oder ich sag mal so die Eigeninteressen getrieben ist und da sind natürlich Zölle erstmal ein Medium, was von allen momentan in der Welt genutzt wird, ist aber kein sehr gutes Zeichen und deswegen leiden die Aktien momentan auch.
Ja, was man da wirklich auch sagen muss, dass in den letzten Jahren ja erstmal die chinesischen Anbieter, BYD und so hast du ja schon genannt, erstmal den heimischen Markt versucht haben zu erobern und das ist auch durchaus gelungen, also während da vor einigen Jahren die deutschen Hersteller noch da mit Abstand führend waren und die größten Verkäufer hat, glaube ich, im letzten Jahr auch BYD Volkswagen eingeholt als führend den Autohersteller in China und jetzt halt auch immer mehr der Schwenk auf andere Märkte. Da hatte ich auch hier eine Zahl gelesen vom Bloomberg, ist hier die Quelle, dass fast 7% Marktanteil hier im europäischen Markt, was jetzt so den Elektroautos angeht, im letzten Jahr schon erreicht wurden, also 2023. Und dieser Anteil ist halt immer stetig gestiegen, lag 2021 beispielsweise noch bei 2%, also innerhalb von 2 Jahren schon von 2 auf fast 7%. 10% ist da der Marktanteil gestiegen. Das ist schon enorm und daher auch die Sorge der deutschen Automobilhersteller, dass hier die Heimmarktmärkte auch immer mehr erobert werden. Ja, jetzt ist ja die Frage, was kannst du dir da vorstellen, Sascha? Kommt jetzt der große Handelskrieg oder ich hatte gelesen, es wird ja auch erstmal jetzt noch eine Frist abgewartet. Denkst du, da kommt nochmal irgendwie die Einigung? Ist natürlich ein bisschen ein Blick in die Glaskugel, aber ja. Mich würde mal deine Einschätzung interessieren.
Also ich glaube, es wird eine Einigung geben. Ich bin relativ optimistisch. Also China ist momentan auch nicht in der besten Position. Gerade China muss ja tatsächlich nach dem Post-Corona-Trauma, was sie gehabt haben in der Wirtschaft, jetzt ein bisschen wieder Wirtschaftsleistung nach vorne pushen. Natürlich sind wir sehr abhängig von China, keine Frage, aber China muss auch Wachstum fabrizieren. Deswegen ist eine zu unruhige Handelspolitik für die Chinesen auch nicht super gut. Mhm. Also meine Vermutung ist, das wird sich noch zurechtrucken. Auf der anderen Seite haben die Europäer auch gar nicht so ein super großes Interesse daran, jetzt unbedingt die Elektromobilität so teuer zu machen, weil eine der großen strategischen Säulen ist ja quasi, dass wir E-Mobilität fördern und günstige Autos, ich sag mal, auf die Straßen europaweit bringen. Und wenn die Chinesen jetzt günstige Autos herstellen können, ist es ja auch eine Möglichkeit, tatsächlich dort das Thema CO2-Bilanz ein bisschen besser darzustellen, gerade für das Mobilitätsthema. Also deswegen, so großes Interesse da auch nicht, die Preise explodieren zu lassen. Also deswegen, es wird irgendwas kommen, gesichtswahrend, um irgendwie allen zu zeigen. Das wird auch in Absprache mit den Chinesen erfolgen. Mhm. Es wird meiner Meinung nach irgendeine Reaktion der Chinesen geben. Aber ich glaube, das ist normales politisches Geplänkel. Wir sind aus meiner Sicht heraus noch sehr weit vom Handelskrieg entfernt.
Okay, ja, danke für die Einschätzung. Da bin ich gespannt auf jeden Fall. Einfach, dass ihr das mal gehört habt, was, ne, wenn jetzt da keine Einigung kommen würde, dann kann das eben dazu führen, dass bis zu 38% an Strafzöllen nochmal eingeführt werden zu denen. Ich glaube, eh schon 10%, die kommen, also bis zu 48% Einfuhrzölle, um da eben so diese angebliche schädliche Subvention sozusagen einzudämpfen. Ja, das könnte schon massive Auswirkungen haben auf den Automobilmarkt hier in Europa. Und ja, wir warten es ab. Wir halten euch natürlich in den nächsten Folgen auch auf dem Laufenden. Und ein nächstes Thema, wo wir letzte Woche schon mal einen Anteaser gemacht haben, dass wir ja auch die US-Notenbank-Sitzung hatten vergangene Woche. Und da gab es schon so erste Spekulationen, ja, wird jetzt die erste Zinssenkung angekündigt. Danach gab es so ein bisschen Enttäuschung. Magst du da mal ein kleines Fazit ziehen, Sascha? Wie fiel die Sitzung letzte Woche aus?
Ja, also insgesamt ist genau das passiert, was tatsächlich erwartet wurde in der Form. Also aber die Kommunikation war de facto jetzt erstmal nicht so ganz gut dabei. Also nach wie vor ist die Inflationsrate relativ hoch, das wurde auch festgestellt. Mhm. Nach wie vor sind die Tauben bei der Fed in der Form in der Überzahl. Also es ist, also die amerikanische Notenbank wird einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht so schnell der europäischen Notenbank folgen, was die Zinssenkung betrifft. Sieht man auch zum Beispiel bei den Währungspaaren, dass momentan der Dollar deutlich stärker geworden ist die letzten Wochen dabei. Aber es war jetzt auch nicht so dramatisch, dass man davon ausgeht, dass der Zinserhöhungspfad so massiv weitergehen wird. Aber es dauert noch, bis wir in Amerika die ersten Zinssenkungen sehen. Das ist, glaube ich, ziemlich klar geworden.
Ja, dann auch nochmal der kurze Schwenk zum Aktienmarkt.
Das Börsenwetter.
Ja, da wurde auch wieder ein neues Allzeithoch erreicht, der S&P 500, also der breit gefächerte Aktienindex in den USA. Hat gestern am Montag, den 17.06., ein neues Allzeithoch erreicht, 5.470 Punkte. Das ist mittlerweile schon das 30. Allzeithoch in diesem Jahr. Da sieht man wirklich, dass die Stimmung am Aktienmarkt hervorragend ist. Also weiterhin das Thema KI treibt natürlich die Aktienkurse. Und jetzt zuletzt muss man auch sagen, dass gerade die Chip-Hersteller da gut performt haben. Einfach weil da auch die Nachfrage weiterhin sehr hoch ist. Also beispielsweise auch jetzt hier Broadcom hat auch gute Zahlen gemeldet. Und da hat die Aktie jetzt auch über 12% wieder zugelegt. Also insgesamt sehr, sehr gute Aktienmarktstimmung. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Handelsstreit? Ne? Wie reagiert die Fed? Oder siehst du noch weitere Themen aktuell, Sascha, die irgendwie die Stimmung wieder vermiesen könnten in den nächsten Wochen?
Also eigentlich ist die Notenbank und die Inflationswirtschaftsdaten vielleicht nochmal die Diskussion darum, was jetzt gegebenenfalls bei der Präsidentschaftswahl noch passieren könnte. Also sollte das sehr schmutzig werden, könnte das vielleicht nochmal die Kurse in die eine oder andere Richtung bewegen. Mhm. Ja, aber dann kommt auch so langsam das Sommerloch. Also wir haben ja auch die eine Folge gehabt. Wir wissen ja auch, dass quasi der Sommer immer so ein bisschen eher ruhiger ist, beziehungsweise dafür, dass die Märkte jetzt tatsächlich eher ein bisschen nach unten tendieren. Wahrscheinlich wird es genauso passieren. Und wenn da keine bösen okay. Überraschungen auf uns zukommen sollten.
Ja, dann haben wir heute ja auch nochmal so dieses kurze Update zu den Gaming-Aktien, haben wir uns einfach mal gedacht. Wir hatten zwar schon eine relativ lange und große Folge auch zu den Gaming-Aktien insgesamt, was da so die Themen sind, welche Unternehmen da so am Start sind, und heute wollten wir euch einfach nochmal einen Überblick geben, was sind im Moment eigentlich so die Trends in diesem Bereich. Also weiterhin haben wir die großen Player. Was es ja zuletzt gab, war eben ja auch die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft für fast 70 Milliarden US-Dollar, wo jetzt Microsoft es geschafft hat, auch quasi ja weiter zu diversifizieren. Bisher war man da ja eher mit dieser Spielekonsole Xbox am Start, und jetzt halt auch eben durch die Übernahme hat man sich da quasi Spiele wie Call of Duty, World of Warcraft eingekauft und versucht da halt die Spiele ins Universum, ins Microsoft-Universum zu überführen. Erkennst du beispielsweise anhand Microsoft schon irgendwelche Trends jetzt am Gaming-Markt, Sascha, die da im Moment stattfinden?
Ja, momentan sind wir eigentlich eher so ein bisschen in der Ernüchterungsphase. Also tatsächlich ist es eher so, dass wir natürlich in der Corona-Zeit, wir hatten das ja auch so ein bisschen dargestellt, dass Gaming momentan Trend ist, der wirtschaftlich momentan einen großen Impact hat. Ich meine auch auf das auf die Kapitalmärkte, aber auch auf die Gesellschaft an und für sich, also immer mehr Menschen diese Spiele auch spielen. Und in dieser Zeit sind natürlich eine ganze Menge euphorisch gewesen und haben sehr teuer Übernahmen gemacht. Es gab zum Beispiel, es gibt eine Firma, über die hatten wir auch schon gesprochen, Embracer. Es ist, wie gesagt, ein sehr dynamisches schwedisches Unternehmen, also eigentlich auch tatsächlich, die sehr, sehr stark und sehr schnell gewachsen sind und sich sehr viele Firmen auch gekauft haben. Also tatsächlich auch gab es Gerüchte, dass die auch tatsächlich dann mit einem großen Staatsfonds zusammenarbeiten. Das ist dann geplatzt, der Deal, und die Aktie ist tatsächlich sehr, sehr stark unter Druck gekommen. Also man sieht einfach nur so ein bisschen, dass wir momentan eher wieder in der, ich sag mal, Ausatemphase sind, nicht in der Einatemphase, um es mal so zu formulieren, ganz klar. Meiner Meinung nach aber trotzdem nicht unbedingt, dass das Thema Gaming tot ist. Im Gegenteil, die Wachstumsraten sind da, gerade auch in der Gesellschaft allgemein, auch das Thema dabei. Aber diese Euphorie ist jetzt erstmal ein bisschen verpufft. Die Gaming-Aktien insgesamt, sowas wie Embracer, haben jetzt erstmal ein bisschen gelitten. Microsoft ist die Ausnahme, klar. Die sind natürlich bei den Tech-Titeln natürlich sehr, sehr gut gelaufen, gerade weil die natürlich auch andere Themen haben. Aber ist es nicht aus meiner Sicht die Gaming-Sparte, die Microsoft angetrieben haben? Ist es eher die KI- und Cloud-Fantasie, glaube ich, insgesamt aktuell?
Ja, was vielleicht auch ein bisschen dazu passt, dass ja viele Spielehersteller oder Publisher auch dazu hergehen, dass man immer mehr auf diese Abo-Modelle auch geht. Das merkt man ja auch in der Softwarebranche in den letzten Jahren, aber auch eben hier in der Gaming-Branche insgesamt, dass wir sehen, dass ja einige Spiele gar nicht mehr irgendwie zu einem Stückpreis sozusagen verkauft werden, wo die Kunden einmal in den Preis zahlen, sondern man da eher versucht, auf Abo-Modelle zu gehen. Beispielsweise hier auch eben die Call of Duty-Reihe Warzone, da war es ja eigentlich bei der Call of Duty-Reihe immer so, dass die Spieler da einmalig Geld für bezahlt haben. Jetzt ist ja eben so ein Free-to-Play-Game, wo man dann quasi durch Ingame-Käufe, durch irgendwelche Abo-Modelle beispielsweise, auch Xbox Game Pass ist ja auch so ein Schwenk in die Richtung, dass man sagt, die Spieler kaufen nicht mehr einzelne Spiele, sondern zahlen eine Abo-Gebühr und können dann verschiedene Spiele im Rahmen dieses Abos spielen. Das ist ja eigentlich das Ziel der Unternehmen, dass man da versucht, stabile Umsätze reinzukriegen, die jetzt nicht so schwankungsanfällig sind, dass man abhängig ist davon, ja, regelmäßig irgendwie neue Spiele zu publishen oder neue Konsolen rauszubringen. Und das ist zum Beispiel ein Trend, den man hier klar sieht. Siehst du weitere Trends im Gaming-Markt im Moment, Sascha?
Ja, also man hat eine ganz klare Loskopplung zwischen Hard- und Software. Also früher war eigentlich so, das war so ein bisschen so, dass ein Gaming-Hersteller quasi eine Konsole hergestellt hat, also Nintendo zum Beispiel oder Sega war früher ja auch sehr populär oder auch Sony mit der PlayStation. Und dann hat man tatsächlich dieses Gerät gebaut, hat tatsächlich in der Regel immer das Ganze defizitär gebaut. Also die meisten Konsolen waren hardwaremäßig eigentlich viel zu günstig angeboten, und das Geld hat man dann irgendwann damit verdient, dass man Spiele verkauft hat. Das war so ein bisschen der Umsatztreiber Nummer eins, also von der Situation her. Hat ja auch eine gewisse Logik, wenn ich die Leute erstmal dann auf meine Infrastruktur, also meine Konsole gebracht habe, dann kann ich ja auch gucken, wie ich damit Geld verdienen kann. Das ist so ein bisschen so die Idee. Jetzt ist der Trend, geht in eine ganz andere Richtung. Man geht immer mehr weg von der Hardware. Hardware findet eigentlich immer weniger Bedeutung dabei und ist auch kein kompetitiver Vorteil Vorteil mehr so wirklich. Gerade auch, weil die Softwareentwicklung immer teurer wird. Also Spiele zu entwickeln sind ja inzwischen teurer als teilweise Kinofilme. Gerade diese sogenannten AAA-Produkte. Deswegen kann ich mir das gar nicht mehr als Hersteller leisten, dass ich tatsächlich jetzt unbedingt das Risiko habe, nur auf einer Konsole oder nur auf einer Technologie darzustellen. Also ein typischer Spieleentwickler wünscht sich eigentlich irgendeine Struktur, auf der er das Spiel entwickeln kann, und das können dann möglichst viele Leute darstellen. Deswegen ist auch der neueste Trend, den man hat, Streaming, also im Gaming. Das bedeutet also nicht mehr, dass man einen Computer braucht oder sowas, sondern nur noch eine intakte Internetverbindung, die tatsächlich dann das Spiel auf einen Computer berechnen lässt. Ähnlich wie Netflix oder Amazon das ja auch ein Stück weit machen wird. Und das wird der Trend sein, wo auch Microsoft momentan sehr stark drauf setzt, aber auch Nvidia hat eine Plattform dafür entwickelt. Und ich meine auch andere, Google hat sich gerade aus diesem Segment zurückgezogen. Die entwickeln das Thema nicht mehr weiter. Aber ich glaube, dass dieses Thema Loslösen von der Hardware ein großer Bereich sein wird und auch für die Spielehersteller so ein bisschen das Risiko eines finanziellen Misserfolges dann in der Form reduzieren werden wird. Und ich glaube auch, dass der neue Trend sein wird, mehr Einheitlichkeit. Also diese Situation, dieser Konsolenkrieg, den man ja zum Beispiel zwischen Microsoft und Sony gehabt hat, was ist jetzt das Bessere? Ich meine, da gibt es ja auch diejenigen, die das ein oder andere besser finden, haben immer sehr gute Gründe. Am Ende sind es eigentlich technisch sehr ähnliche Geräte, die auch ähnlich performant sein sind. Gut, da wird mich wahrscheinlich der ein oder andere aus dem Lager jetzt für lynchen wollen, aber ich glaube, die Aussage ist erstmal faktisch nicht ganz falsch. Also bedeutet aber auch erstmal, dass das natürlich dann immer mehr dazu führen wird, dass man sich dann mehr auf das Kerngeschäft Content, also zu produzieren, zu geht, genauso wie es die Streamingdienste auch machen in der Form. Also ich glaube, das wird so die Entwicklung bekommen, dass man weniger Diversität sieht bei der Hardware und mehr quasi, ich kann ein Spiel auf jeder Konsole spielen. Und der zweite Trend, den ich momentan auch nochmal wahrnehme, ich glaube, dass immer mehr also Anbieter, die sehr breit diversifiziert sind und die sehr günstige Spiele in der Form herstellen können, sehr viel erfolgreicher sein werden als diese AAA-Spiele, weil diese sehr teuren Spiele, die teilweise hunderte von Millionen Dollar kosten in der Entwicklung, die dürfen nicht floppen, sonst ist man aus dem Markt raus. Das ist einfach so. Es gibt deswegen natürlich auch einen Trend, dass immer mehr kleine Spiele dargestellt werden. Eine der berühmtesten Spiele ist zum Beispiel Minecraft, die ja tatsächlich wirklich in der Garage entwickelt wurde und die dann ja tatsächlich eine der ganz großen Trends geworden sind. Ich glaube, Patrick, du hast ja auch mal erzählt, dass du das ganz gut findest und gerne spielst.
Auf jeden Fall.
So, also deswegen, ich glaube, da gibt es ja noch ein paar mehr. Aber das ist natürlich auch eine Firma, die dann tatsächlich auch für ich glaube, insgesamt über 1 Milliarde Euro verkauft wurde, obwohl die eigentlich in der Garage entwickelt wurde. Und das ist auch so ein bisschen so ein Trend, den ich auch in Zukunft sehe. Mehr kleine Entwickler, wo das Kostenrisiko bei der Entwicklung kleiner ist und man trotzdem sehr viel Geld auch mit verdienen kann. Und als dritter großer Sektor, den wir natürlich immer nennen müssen, ist das Thema Handygaming. Also ich glaube, das haben ja die meisten Handyhersteller auch schon quasi so installiert, dass da ein paar Spiele drauf sind und am Anfang spielt man ein bisschen, guckt sich das ein bisschen an und irgendwann kommt dann diese sogenannte Paywall, das böse Wort, wo man am Ende dann irgendwie, um dann weiterzukommen oder um gewisse, ich sag mal, Dinge nicht tun zu müssen, dann Geld bezahlen muss. Und das sind natürlich auch Monetarisierungsmodelle, die in Zukunft auch weiter wachsen werden, obwohl die natürlich auch immer ein bisschen verpönt sind.
Aber das ist ja auch ein Riesenmarkt, dieser Mobile Gaming Markt für die Smartphones, gerade Tencent, da der chinesische Großkonzern, ja auch mitführend, die da immer mehr auch auf diesen Markt eingehen. Und ich glaube, ein Drittel oder sowas hatte ich irgendwann mal gelesen, ein Viertel irgendwie in dem Bereich ist auch der Umsatzeinteil mit Mobile Games. Das fand ich da auch überraschend hoch. Aber wir haben noch gar nicht unsere Zahl der Woche aufgelöst. 12 Millionen. Das interessiert euch jetzt natürlich bestimmt. Was hat es mit diesen 12 Millionen auf sich? Und zwar, das passt zu dem Thema, was Sascha eben auch als Trend genannt hat, dass immer mehr das Thema Streaming und Content Creation im Vordergrund steht. Und zwar im April diesen Jahres, also ja, 2 Monate her sozusagen, gab es 12 Millionen Zuschauerstunden, die das Spiel Counter-Strike verfolgt haben. Und beispielsweise beim Spiel League of Legends waren es 11 Millionen Zuschauerstunden. Also einfach enorm, wie viele Menschen da quasi einfach zuschauen, wie andere Games spielen, das entsprechend verfolgen und da auch teilweise lange dabei sind, was ja auch eine gewisse Konkurrenz auch zu irgendwie YouTube oder Netflix und so weiter ist. Ich glaube, Netflix hat es auch mal genannt als quasi große Konkurrenz dieser Gaming-Markt mit Twitch und Co., wo quasi einfach ja die Zeit der Menschen reinfließt, die dann eben weniger irgendwelche Serien schauen oder auf anderen Plattformen hängen bleiben. Also das Thema Streaming ist da schon enorm groß und gewinnt auch immer mehr an Bedeutung. Bist du da auch mal aktiv, Sascha, dass du mal irgendwie sagst, oh, ich gucke jetzt mal zu, oder du bist dann, oder bist du eher noch selber derjenige, der mal irgendwie dann das Spiel öffnet und spielt?
Also ich habe nicht so ganz viel Zeit. Ich bin eher jemand, der selber aktiv was macht. Ich gucke eigentlich nicht so gern Leuten dazu. Ich verstehe das auch irgendwie nicht so. Also ich verstehe, das machen ganz viele und ich muss das auch wahrnehmen. Aber meins ist das tatsächlich nicht so. Also wirklich, der Trend ist irgendwie richtig doll an mir vorbeigegangen.
Ja, bei mir ist es mal so, wenn irgendwie ein neues Spiel kommt oder so und ich sage, okay, ich gucke mir mal irgendwie an, wie andere so den Start anfangen oder so, um mal so ein bisschen Inspiration zu kriegen. So dauerhaft ist das dann auch nichts für mich. Also wenn ich mal irgendwie irgendwo reinschnuppern will, finde ich das tatsächlich mal ganz interessant. Aber ja, da hat jeder irgendwie so sein Favorite. Auf jeden Fall super interessant, was da mittlerweile eben an Stunden investiert wird und was natürlich dann entsprechend wieder für auch solche Themen wie Werbung und so interessant ist und Investoren anlockt und irgendwie Geschäftspartner anlockt. Also das ist ein riesen Markt, der sich da auftut, wo viele ja erstmal gar nichts mit anfangen können, aber was da tatsächlich eine hohe Bedeutung hat, gerade für die jüngeren Personen. Ja, aber das erstmal so der Überblick, das ist das kleine Update zum Gaming-Markt. Wenn euch noch Themen interessieren, gerne eine E-Mail schreiben an podcast@sparkasse-bremen.de. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst. Das hilft uns sehr bei Spotify, bei Apple Podcasts und den Podcast hier weiterempfiehlt an Freunde, Bekannte. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.